Die Beschleunigung und Qualität der politischen Ereignisse im Iran und in der Region haben die öffentliche Meinung außerhalb Irans derartig überrascht, dass die Wiedergabe der Geschehnisse aus dem Iran in den internationalen Medien an Präzision einbüßt. Dies spiegelte sich deutlich in den Nachrichten über die Demonstrationen Anfang Januar dieses Jahres nach der Ermordung von General Qasem Soleimani durch die US-Militäroperation wieder. So wurden diese Demonstrationen sofort als Demonstration aller IranerInnen proklamiert, ohne dass eine genaue Beschreibung erfolgte, während es eigentlich bereits im November 2019 war, als die tatsächliche Mehrheit der Menschen im Iran gegen das islamische Regime auf die Straße gegangen war. In einem Interview mit Dr. Peyman Jawahar Hariri, Politologe, Schriftsteller und Iran-Kenner, wird versucht, die aktuelle politische Situation im Iran und in der Region zu untersuchen und dabei vor allem auch die Darstellung der Ereignisse in den deutschen Medien anzusprechen. Ich begrüße Herrn Dr. Peyman Jawahar Hariri im Studio von Radio Flora. Vielen Dank, dass du dir Zeit für dieses Gespräch genommen hast, lieber Peyman.
Vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir uns der aktuellen politischen Situation zuwenden, wollen wir der Übersicht halber vielleicht erstmal den Verlauf der politischen Ereignisse und die Bewegung der Menschen im Iran in den letzten 3 Monaten betrachten. Wie würdest du die Lage beschreiben?
Ja, das Tempo der Ereignisse ist sehr, sehr schnell und auch für Iran-Kennerinnen und Kenner sehr überraschend zum Teil. Wir haben im November eine landesweite Protestwelle im Iran gehabt gegen die Erhöhung der Benzinpreise. Und die Proteste wurden dann viel radikaler geworden, auch mit Parolen gegen das islamische Regime als Ganze, also die Islamische Republik Iran als Ganze. Und diese Bewegung wurde blutig niedergeschlagen, weit über 200 Tote und 7000 Verhaftungen. Und die Internetnetzwerke wurden dann landesweit mehrere Tage gesperrt. Also es war eine systematische Unterdrückung. Dann gab es den Terroranschlag gegen Soleimani im Irak, also durch die USA. Soleimani war ja ein General von Revolutionsgarden. Dann daraufhin gab es so einen Raketenangriff gegen 2 US-Quartiere im Irak durch die iranische Regierung und gleichzeitig auch der Absturz des ukrainischen Flugzeuges. Und jetzt gibt es seit ein paar Tagen dann landesweite Proteste gegen die lügende Regierung, der iranischen Regierung, weil sie ja zuerst gesagt haben, dass das Flugzeug aufgrund der technischen Defekte abgestürzt ist. Und jetzt hat sich herausgestellt und haben sie selber zugegeben, dass eine Rakete von Revolutionsgarden, von der Luftwaffe der Revolutionsgarden, das Flugzeug getroffen hat. Und deshalb ist das Flugzeug abgestürzt. Die Ereignisse kommen Schlag auf Schlag und es ist sehr schwierig, also die Perspektive dieser Ereignisse vorauszusagen. Aber das Ganze zeigt, wie komplex die iranische politische Situation ist, wie Stimmungen geändert werden, wie unterschiedlich die Lager, politische Lager sind im Iran und wie schnell Menschen auch spontan gegen das Regime dann bereit sind, auf die Straße zu kommen, ihr Leben zu riskieren und trotzdem sind sie immer wieder da und obwohl sie dann auch niedergeschlagen werden und brutal unterdrückt werden.
Und deswegen auch, es ist wichtig, dass man genauer guckt, dass wie passiert und welche Menschen beteiligt sind.
Ja, richtig.
Im Aufstand November, Dezember, welche Schichten der Gesellschaft waren beteiligt gegen das Regime?
Ja, diesmal waren sehr viele sozial schwächere Menschen und auch viele Arbeiter, Arbeitslose, viele Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, waren auch beteiligt und sie waren, soweit wir dann überblicken können, sie waren auch der Motor der Proteste.
Und dazu, nicht nur in große Städte,
richtig, ja,
wie früher, sondern überall,
ja,
im Iran.
Ja, in über 100 Städten werden von Protesten berichtet, auch in kleinen Städten, wie du sagst, also insofern waren diese Proteste sehr verbreitet, geografisch sehr verbreitet. Die waren jeder Protest an sich genommen, nicht so zahlenmäßig groß wie zum Beispiel die damalige Protestbewegung gegen Wahlmanipulation im Jahre 2009, aber sie waren sehr, sehr verbreitet.
Und ist wie Feuer unter Asche, das Regime konnte unterdrücken diese Bewegung, aber das war nur für kurze Zeit. Die Bewegungen früher waren alle 10 Jahre im Iran, aber vor 2 Jahren war ein Aufstand und jetzt. Und das Regime brutal konnte diesen Aufstand unterdrücken. Und dann plötzlich, wie du erzählt hast, wie du beschrieben hast, kam Anschlag gegen Soleimani. Wie beurteilst du die Ermordung von Qasem Soleimani, dem Kommandeur der iranischen Revolutiongarde und der Qods-Einheit durch US-Militäroperation? Und welchen Einfluss hatte dieses Ereignis auf die Lage im Iran?
Vorerst soll ich sagen und möchte ich sagen, dass der General Soleimani ein Verbrecher gegen die Menschheit ist. Ne? Er hat in seiner Karriere sehr viele Menschen auf dem Gewissen. Er war einer der Kader der Revolutionsgarde seit der Gründung der Revolutionsgarde, also Sepahi Pasdaran, das ist sozusagen die zweite Armee im Iran, die dann auch die Hauptsäule des Regimes ist und in jeder Unterdrückung der Proteste dann dabei ist. Er hat in Kurdistan dafür sich eingesetzt und hat ja war Kommandeur einer Gruppe, die dann gegen die Oppositionelle und gegen die zivilen Proteste in Kurdistan sich eingesetzt hat, diese Truppe von Soleimani. Später war er an dem Krieg beteiligt, an dem iranisch-irakischen Krieg, die Hunderttausende von Menschen dann auch zum Opfer gefallen sind. Danach war er Kommandeur der Qods-Armee sozusagen oder Qods-Truppe. Qods ist Truppe von Revolutionsgarden, die im Ausland aktiv ist und insbesondere im Nahen und Mittleren Osten aktiv ist. Soleimani hat als Kommandeur der Qods-Gruppe das Regime der Bashar Assad sehr, sehr aktiv unterstützt. Natürlich immer im Auftrag von Revolutionsführer und im Auftrag der iranischen Regierung hat er dafür gesorgt, dass das Bashar Assad-Regime immer noch an der Macht ist und auch verantwortlich ist, und auch Soleimani ist verantwortlich für die Ermordung von tausenden Menschen in Syrien. Er ist verhasst durch Opposition in Syrien zu Recht, weil er als Handlager von syrischen Regime handelt oder gehandelt hat. Er ist mitverantwortlich für die Unterdrückung der zivilen Proteste im Irak in verschiedenen Gebieten und.
Also er ist im Iran auch.
Auch im Iran, genau. Das heißt, er ist keinesfalls eine nationale Figur, eine patriotische Figur im Iran. Das ist eine Lüge, das ist eine Lüge von dem iranischen Regime. Er ist jemand, der eigentlich sollte er als Verbrecher gegen die Menschheit vor Gericht gestellt werden. Das alles legitimiert nicht diese Angriff der USA, der dann gegen jegliches internationales Recht ist. Die USA nehmen sich die Freiheit, Staatsangehörige von anderen Staaten überall, wie sie wollen, dann zu terrorisieren. Und das ist nicht richtig. Das ist auch nicht im Interesse der iranischen Bevölkerung. Wie gesagt, also im Interesse der iranischen Bevölkerung sollte so ein Typ dann verhaftet werden und dann vor dem Gericht, internationalen Gericht gestellt werden, da er dann auch so verantwortlich ist für diese Verbrechen. Insofern finde ich nicht begrüßenswert, wenn er auf diese Weise getötet wird. Und abgesehen davon, er war eine wichtige Figur für das iranische Regime, aber er war nicht unersetzbar. Jetzt gibt es andere Generäle, die dann diese Aufgabe von diesem Menschen dann übernehmen. Und insofern war es zwar ein großer Verlust für das Regime, aber das war nicht unersetzbar.
Und das war eine Gelegenheit für das Regime, damit eigene Anhänger mobilisieren.
Richtig. An den ersten Tagen hat das iranische Regime sehr gut geschafft, von inneren Konflikten und von Protesten im November abzulenken. Viele Menschen waren dann auf der Straße, natürlich in erster Linie Anhänger vom Regime. Dazu sollten wir noch mit berücksichtigen, dass das Regime seit Jahren eine gezielte Sozialpolitik macht. Das heißt, dass das Regime seine Anhänger immer auch versorgt mit Geld und mit vielen Privilegien. Und die sind auch bereit, zum großen Teil dann auch auf die Straße zu kommen. Das heißt, in erster Linie waren es Anhänger des Regimes, aber dann, wenn der Absturz des ukrainischen Flugzeugs kam und dann...
Wir kommen dazu.
Ja, okay.
Ja, würdest du zustimmen, dass die Mobilisierung einer großen Anzahl mehrheitlich regimeabhängiger durch das iranische Regime als Reaktion auf die Ermordung von Qasem Soleimani die deutschen Medien derart überrascht hat, dass sie in die Berichterstattung nicht genau hinter die Kulissen geblickt und dadurch ungenau darüber berichtet haben. Die haben gesagt, Menschen im Iran hinter Regierung jetzt sind und protestieren gegen Anschlag.
Ich würde das zustimmen, dass dass deutsche Medien nicht, und ich meine damit Mainstream, ne, also die Massenmedien in Deutschland nicht genau und nicht differenziert berichtet haben. Das ist richtig. Aber ich denke, dass der Grund nicht der, dass die überrascht waren, sondern das ist ihre gängige Praxis seit Jahrzehnten. Das heißt, sie sind mehr auf Sensationsberichten eingerichtet. Also sie wollen etwas Überraschendes, etwas Sensationelles berichten, etwas Interessantes aus ihrer Sicht und nicht tiefer blicken und gucken, welche Prozesse gibt es in dieser Gesellschaft, welche Unzufriedenheit, die auch nicht oft sichtbar ist. Aber auch sehen wir das dann in Form von Protesten und sozialen Protesten immer wieder. Welche Mechanismen, gesellschaftliche Mechanismen und Prozesse im Iran im Gange sind. Das ist ein Defizit der Massenmedien in Deutschland und da sollten sie dann ihre ganze Berichterstattung, nicht nur im Iran, auch in anderen Ländern überprüfen.
Ja, wie du gesagt hast, der Absturz des ukrainischen Flugzeuges, die Ermordung von 176 Menschen und der Versuch des Regimes, die Tragödie zu vertuschen, hat die Pläne des islamischen Regimes im Iran vollständig untergraben. Das Mullah-Regime braucht für seine Legitimation eben einen Sündenbock und einen Kriegsschauplatz. Diese Rolle erfüllte bislang die USA. Die Islamisten versuchen damit, die seit mehr als 2 Jahren andauernden Proteste der ausgebeuteten Bevölkerung Irans zu unterdrücken. Die Ermordung von Soleimani in diesem Zweck noch gedient. Sie spielte dem Regime in die Karten, aber jetzt hat sich das Blatt gewendet. Wie siehst du die aktuelle Situation und die Proteste der wütenden Bevölkerung gegen das islamische Regime und insbesondere gegen dessen Führer Khamenei?
Wenn wir die letzten 3 Proteste sehen, zusammen und miteinander vergleichen, das heißt die Proteste um die Jahreswende 2017-2018 gegen Wirtschaftspolitik der Regierung, die dann auch später und sehr schnell auch gegen das gesamte Regime gerichtet war, dann die Proteste im November letzten Jahres und die aktuellen Proteste. Da sehen wir, in allen 3 Protesten ist es so, dass sie sehr schnell verbreitet werden, dass sie keine einzelne Führung oder keine Zentrale als Führung haben, Führungszentrale haben, sondern dass die Menschen unter sich so eine lose Organisation und lose Zusammenhänge geschaffen haben, die dann auch sehr flexibel ist und sehr schnell dann sich verbreitet. Dass alle 3 darauf basiert sind, auf einer tiefen Unzufriedenheit mit dem gesamten Regime. Und deshalb brauchen sie nur einen Auslöser und einen Anlass, um dann sehr radikale Parolen zu geben. Also sie fangen an, zum Beispiel gegen Benzinpreiserhöhung und dann enden sie mit der Parole gegen das gesamte Regime und gegen den religiösen Führer. Genauso sind die Prozesse und die Proteste jetzt, die sind verbreitet in sehr vielen Städten, also es gibt Berichte aus Teheran, Shiraz, Isfahan, Brujerd, Hamedan, Kerman und Yazd und so weiter. Die Anzahl der Protestierenden ist relativ klein im Vergleich zu anderen Protesten. Das sind von ein paar Hunderten bis zu ein paar Tausenden in Teheran, zum Beispiel vor der Beheshti-Universität. Das war, soweit ich weiß, die größte bisherige Protestwelle. Aber trotzdem finde ich, diese Proteste haben ein großes Potenzial, weil sie auch nicht so einfach mit Verhaftung von ein paar hundert Leuten oder ein paar tausend Leuten beendet werden. Sie werden immer wieder das politische Klima von Iran prägen. Ich denke schon, dass das Regime noch in der Lage ist, diese Proteste niederzuschlagen, aber das Regime ist nicht in der Lage zu verhindern, dass solche Proteste in absehbarer Zeit wieder verbreitet werden. Insofern sehe ich die politische Situation im Iran sehr ereignisreich. Also ich erwarte auch in diesem Jahr noch weitere Proteste, Streiks. Bisher sind die Streiks und Proteste eher dann verlaufen, eher dann isoliert voneinander. Eine Frage ist, inwieweit Streiks in großen Unternehmen dann irgendwann zum Beispiel verbunden werden mit diesen Protesten. Wir wissen, dass kleine Arbeiterkomitees und Arbeitergewerkschaften zum Beispiel sich gegen das Regime auch positionieren in verschiedenen Anlässen. Das ist zum Beispiel eine Frage, wie es sich dann später entwickelt. Aber auf jeden Fall denke ich, dass das iranische diktatorische Regime noch mit vielen Protesten in diesem und in den nächsten Jahren konfrontiert wird.
Und auch in dieser Zeit hat man gesehen, dass außer auf der Straße sind viele Künstler, Schriftsteller, FilmemacherInnen auch beteiligt gewesen, zurückgetreten worden von Teilnahme in diese Sendtage, so die Revolutionstage, die jetzt Fatsch heißt. Mhm. Die haben zurückgetreten von Teilnahme als Protest. Und das ist etwas auch Neues, dass die Gesamtbevölkerung jetzt beteiligt sich in Proteste in andere Formen auch.
Mhm. Richtig, das ist ein sehr breiter gesellschaftlicher Konsens, dass dieses Regime keine Legitimation mehr hat, dass dieses Regime nicht nur ein diktatorisches Regime ist, sondern auch für seine Bevölkerung keine Verantwortung übernimmt, lügt, wie es immer geht, ist unproduktiv, hat keine wirtschaftliche Politik, die dann im Interesse der Menschen ist, also der Mehrheit der Menschen ist sowieso nicht. Also das heißt, das Regime hat in weiten Teilen der Bevölkerung die Legitimation verloren, auch wenn wir zum Beispiel beobachten, dass wenn Soleimani getötet wird, sagen wir mal, auch wenn Hunderttausende auf die Straße kommen, das bedeutet nicht, dass dieses Regime die Legitimation in der Mehrheit der Bevölkerung hat, sondern das bedeutet, das ist eine kleine nationalistische Welle zum Teil, die dann aber auch vorübergeht. Ja. Ne? Viel tiefgründiger sind dann die Proteste, die dann danach gekommen sind und danach kommen. Das zeigt das wirklich das Bild von der tiefen Unzufriedenheit der Bevölkerung.
Ich möchte jetzt auch andere Frage auch diesbezüglich auch stellen. Und zwar geht es um Atomabkommen. Deutschland und Europa haben bis jetzt ein einseitiges Fokus auf das Atomabkommen. Aber in anderer Seite islamisches Regime im Iran hat diese Gelegenheit ausgenutzt, seine Präsenz in Europa normalisieren und gleichzeitig die soziale Bewegungen im Iran zu unterdrücken. Wie beurteilst du diese Atompolitik von Deutschland?
Ich denke erstmal, dass die Atompolitik oder überhaupt, dass Europa oder europäische Staaten weniger Menschenrechte im Fokus haben als zum Beispiel dieses Atomprogramm. Die Iran-Politik der Bundesrepublik ist deshalb zu kritisieren, dass außer Lippenbekenntnissen keine Unterstützung für zivile Proteste der Menschen gibt. Es gibt keine praktische Konsequenzen für Iran-Politik, inwieweit Unterdrückungsapparat der Regierung, der iranischen Regierung zum Beispiel, wieder unter Druck gesetzt wird und dann auch zur Rechenschaft gezogen wird auf der internationalen Ebene. Das fehlt erstmal in Iran-Politik der Bundesrepublik. Was das Atomprogramm angeht, denke ich, dass es nichts bringt, wenn, wie zum Beispiel bei der Trump-Administration, dieses Atomabkommen einseitig sozusagen abgesagt wird und zunichte erklärt wird. Das allein bringt für die iranische Bevölkerung gar nichts. Und das kann auch diese gefährliche Spirale des Wettbewerbs um ein Atomprogramm in der gesamten Region fördern. Das heißt, wenn das iranische Regime dann sich frei fühlt, sein eigenes Atomprogramm weiterzuführen und weiterzuverfolgen, ist die Gefahr groß, dass alle anderen Nachbarländer wie die Türkei und Saudi-Arabien auch so einen Wettbewerb machen, ne, und auch die Legitimation bekommen für ihr Atomprogramm. Auf der anderen Seite, wie gesagt, also Europa reduziert die Iran-Politik auf Atomprogramm, und das ist Das ist nicht vertretbar. Jetzt zum Beispiel sind die Menschen auf der Straße und jetzt werden sie wieder, es gibt wieder Berichte, dass sie getötet werden, dass sie niedergeschlagen werden, dass die Revolutionsgarde und Polizei der iranischen Regierung dann jetzt bereit ist, dann auch viel brutaler gegen sie vorzugehen. Und jetzt ist die Frage, was kann zum Beispiel Deutschland praktisch leisten, damit das gemildert oder verhindert wird?
Und jetzt bezüglich der kritischen und gespannten Lage im Iran und in der Region, in einer Seite brutales Regime wie islamische Regierung und dann die andere Seite ist USA und Trump als Weltpolizei und Gesamtpolitik von USA im Nahen Osten. Jetzt, was kann allgemein die Aufgabe der Freiheit- und Friedenssuchenden Menschen hier in Deutschland sein?
Ja, ich denke, beide Seiten, die du genannt hast, sind gegen Demokratie im Iran und in der Region. Sowohl die Trump-Administration, die kommen, ihre Sorge ist nicht Demokratie in dieser Region, sondern Vorherrschaft der USA und ihre Verbündete in der Region. Deshalb unterstützen sie da auch so ein Regime wie Saudi-Arabien und islamische Regierung sowieso nicht. Also die kennen wir dann auch und ihre Praxis. Insofern denke ich, auch dieser Konflikt zwischen den beiden sollte uns nicht veranlassen, die eine oder andere Seite zu unterstützen, sondern es geht darum, inwieweit die Menschen- und Demokratiebewegung, die im Iran lebt, und die sehen wir auch in Form von vielen Protesten, inwieweit diese Bewegung auch in der Region, aber auch in, speziell, weil wir darüber über den Iran reden, inwieweit diese Bewegung unterstützt werden kann durch eine alternative Berichterstattung zum Beispiel, durch Berichte über Menschenrechtsverletzungen im Iran, durch direkte Solidarität mit diesen Menschen. Also es gibt sehr viele europäische Gewerkschaften zum Beispiel, die mit den iranischen Protestierenden und auch mit den streikenden Arbeitern sich solidarisch erklärt haben. Das sind so Schritte, die wir unternehmen können. Natürlich sollten wir auch die Regierungen vor Ort, also in den europäischen Ländern unter Druck setzen, um ihre Politik zu überdenken, um eine humane Politik, menschenrechtsorientierte Politik in der Region versuchen zu durchzuführen. Ich weiß, dass es sehr schwierig ist, aber die Politik, die dann in einem Land durchgeführt wird, ist letztendlich das Produkt der Kräfteverhältnisse in einer Gesellschaft. Und wenn die progressiven Kräfte Oberhand bekommen, natürlich wird dann auch das die Politik beeinflussen in einem Land.
Und sind viele jetzt, die verhaftet wurden in Gefängnisse, Frauen, Männer, und die brauchen unsere Hilfe und richtig. Solidarität.
Ja.
Hast du was noch das dazu fügen
Ja, möchtest? Ich wünsche uns allen, dass wir in den nächsten Jahren eine bessere Grundlage in der gesamten Region Nahen und Mittleren Osten haben für Menschen, die sich einsetzen für Demokratie, für Menschenrechte, für soziale Gerechtigkeit. Die Lage ist sehr kompliziert und sehr bedrohlich. Aber es gibt auch Kräfte, die Tag und Nacht dagegen kämpfen, gegen diese Situation und versuchen, die zu ändern.
So, Dr. Peyman Jawahar Hariri, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und dass du Zeit für uns genommen hast.
Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.